Deutschlandfunk Nova war Update mit Sonja Meschkat.
Ich bin mir ganz, ganz sicher, auch ihr habt diese eine Schublade und da liegen nur Kabel drin, die ihr überhaupt gar nicht mehr braucht. Unsere Nova-Reporterin Mintu Tran sagt, das müsste eigentlich gar nicht sein.
Ja, ist nämlich alles Elektroschrott, ne?
Ja.
Und vor allem so kleineren Elektroschrott, also unter 25 Zentimeter, sollte man auch in vielen Supermärkten, Drogerien und natürlich auch in deinem Elektromarkt abgeben können. Das ist sogar gesetzlich festgeschrieben seit einem Jahr. Problem ist, viele Händler setzen das halt gar nicht um und nehmen die Sachen nicht an.
Wie wir das in Zukunft besser in den Griff bekommen, darüber sprechen wir im frischen Podcast vom Update heute am 29. Juni. Außerdem geht es um die massiven Proteste in Frankreich.
Ein Jugendlicher wurde getötet. Das ist unverzeihlich. Die Justiz ist sofort eingeschaltet worden. Ich will, dass sie ihre Arbeit in Ruhe macht, sodass die Wahrheit in kürzester Zeit ans Licht kommt. Nichts rechtfertigt den Tod eines Jugendlichen.
Emmanuel Macron positioniert sich da eindeutig zum Tod des 17-jährigen Nael, der mutmaßlich von einem Polizisten erschossen wurde. Mehr dazu gleich bei uns. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Alle müssen besonnen bleiben, denn wir brauchen keine Situation, die außer Kontrolle gerät.
Sagt Präsident Emmanuel Macron. In vielen Vororten von Frankreich eskaliert die Situation seit zwei Tagen. Ausgebrannte Straßenbahnen, brennende Kindergärten, Feuer in Rathäusern, angezündete Mülltonnen. Es geht um den Tod von Nael, 17 Jahre alt. Er ist mutmaßlich von einem Polizisten erschossen worden am Dienstag bei einer Verkehrskontrolle. Und seitdem gibt es eben diesen massiven Protest und eine erneute Diskussion um Polizeigewalt in Frankreich. Heute Nachmittag hat es einen Trauermarsch gegeben in Nanterre. Das ist ein Vorort von Paris. Daher stammt der verstorbene Nael. Mehr Infos jetzt von Christiane Kess. Das ist unsere Korrespondentin für Frankreich. Christiane, wie ist dieser Trauermarsch heute abgelaufen?
Also Stand jetzt, wo wir sprechen, würde ich sagen, weitestgehend friedlich. Er löst sich jetzt gerade auf und wir kriegen die ersten Bilder von Spannungen. Es sind die ein oder anderen Feuer angezündet worden auf der Straße. Man sieht viel Rauch. Ein paar junge Menschen haben oder werfen Steine oder andere Objekte in Richtung der Sicherheitskräfte. Ich würde dennoch sagen, bis jetzt überwiegen die Bilder eines friedlichen Marsches. Es waren mehr als 6000 Teilnehmer laut Polizei, die an diesem Marsch teilgenommen haben. Die meisten oder viele von ihnen haben weiße T-Shirts getragen, auf denen in schwarzen Buchstaben aufgedruckt war Gerechtigkeit für Nael. Man hat die Mutter von Nael gesehen. Sie ist etwas exponiert auf einem Wagen gefahren, der diesen Marsch angeführt hat. Sie hat ja auch aufgerufen zu diesem Gedenkmarsch. Und man hat gesehen, dass die Leute, obwohl sie friedlich demonstriert haben, auch wütend sind. Man konnte auf den Schildern, die sie getragen haben, die Vorwürfe an die Polizei lesen. Die Polizei tötet, hieß es da unter anderem. Oder auch dieser Vorwurf, dass die Polizisten in solchen Situationen straffrei ausgehen.
Jetzt haben wir gerade schon Macron gehört, der dazu aufruft, eben besonnen zu bleiben. Auch der Innenminister hat sich schon geäußert, der französische. Der ist geschockt von eben diesem Video, das ja offenbar dokumentiert, dass der Polizist geschossen hat. Welche Reaktionen gibt es denn sonst noch aus der französischen Politik?
Also die meisten politisch Verantwortlichen rufen zu Besonnenheit und Ruhe auf. Präsident Macron hatte ja gestern schon in einer ersten Reaktion gesagt, es sei unerklärbar und unverzeihlich, dass ein Jugendlicher getötet wurde. Heute Morgen hat er bei einer Krisensitzung mit seinen Ministern die Ausschreitungen der letzten Nacht verurteilt. Es hat nochmal auch darauf hingewiesen, dass viel Gewalt sich ja gegen Institutionen des Staates gerichtet hat. Und Regierungssprecher Olivier Véran hat das dann noch ergänzt, indem er gesagt hat, es ist ja nicht die Republik, die diesen jungen Mann getötet hat und auch nicht die Polizei ist dafür verantwortlich, sondern ein Mann, der verurteilt werden muss, wenn die Justiz das für nötig hält. Marine Le Pen, die Fraktionsvorsitzende des extrem rechten Rassemblement National, hat kritisiert, dass Präsident Macron sich zu schnell aus dem Fenster gelehnt hat, zu schnell Position bezogen habe und die Prinzipien der Verfassung vergessen habe, nur um eine mögliche Eskalation zu verhindern. Und Kritik an der Polizei kommt vor allem von politisch linken Vertreterinnen und Vertretern. Der Yannick Jadot, ehemaliger Präsidentschaftskandidat der Grünen, hat gesagt, die Polizei müsse neu organisiert und betreut werden. Sie brauche zwar mehr Mittel, aber die Regeln des Berufes müssten strikt angewendet werden. Und wenn es Rassismus, Fehlverhalten oder Polizeigewalt gibt, dann müsse das sofort sanktioniert werden.
Der Polizist, der geschossen haben soll, ist heute dem Haftrichter vorgeführt worden. Was ist darüber bekannt?
Die Staatsanwaltschaft Nanterre hat sich dazu geäußert und nach neuestem Stand der Untersuchungen gesagt, es seien keine Bedingungen für einen legalen Gebrauch der Waffe gegeben gewesen. Also das war recht eindeutig. Es sind auch die Aussagen zitiert worden oder zumindest zusammengefasst worden des Polizisten, der festgenommen worden ist und der mutmaßlich den Jungen erschossen hat. Er hat das so begründet, sein Vorgehen, dass er gesagt hat, das Auto des Jungen sei auf einer Busspur gefahren, sehr schnell, sehr nahe an Radfahrern und Fußgängern. Man wollte es aufhalten, das sei nicht gelungen, bis dieses Auto dann im Verkehr stecken geblieben ist. Und laut Aussage des Polizisten sollte eine neue Flucht des Fahrers vermieden werden. Und er hat auch wohl gesagt, so hat es die Staatsanwaltschaft wiedergegeben, er habe aus der Sorge heraus gehandelt, dass jemand umgefahren oder verletzt worden wäre.
Jetzt hat ja die französische Regierung schon Polizisten mobilisiert aus dem ganzen Land. Was wird denn erwartet für heute Abend oder heute Nacht?
Also wir wissen natürlich nicht, wie sich die Spannungen entwickeln werden, aber fest steht, es wird ein massives Aufgebot an Sicherheitskräften geben. 40.000 Polizisten und Gendarmen sollen im ganzen Land im Einsatz sein. Da hat Innenminister Gérald Darmanin die Zahl der eingesetzten Sicherheitskräfte noch einmal vervierfacht im Vergleich zur letzten Nacht.
Über die Ausschreitungen in Frankreich, aktuelle Infos von Christiane Kess.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Eine alte elektrische Zahnbürste, weiß ich nicht, oller Toaster, Smartphone mit kaputten Display. Also vielleicht liegt das ja auch in eurem Keller rum und gammelt da schön vor sich hin. Wegschmeißen ist ein bisschen nervig, ne? Denn es gehört ja nicht in die ganz normale Mülltonne. Und dann hat man irgendwie keinen Bock oder auch keine extra Zeit, dann dafür noch zum Werkstoffhof zu fahren. Aber wusstet ihr, dass ihr das gar nicht müsst? Also ihr müsst so gesehen keinen extra weiten Weg auf euch nehmen. Man kann das alles auch einfach im Elektromarkt abgeben oder beim Supermarkt oder beim Drogeriemarkt um die Ecke. Auch wenn ihr das da gar nicht gekauft habt. Mintu Tran, unsere Nova-Reporterin. Vielleicht für alle nochmal zur Erinnerung. Was gilt genau? Was darf ich wo abgeben?
Genau, seit ungefähr einem Jahr müssen Supermärkte, Discounter und auch Drogerien, die mindestens eine Verkaufsfläche haben von 800 Quadratmeter und auch gelegentlich Elektrogeräte verkaufen, Elektroschrott kostenlos annehmen. Es gilt für kleinere Geräte bis unter 25 Zentimeter. In Baumärkten, Elektrofachgeschäften und Möbelläden gilt das auch schon länger. Die müssen auch größere Geräte annehmen. Und bei noch größeren Geräten müssen Händler auch anbieten, das alte Ding zurückzunehmen, wenn sie dir ein neues verkaufen.
Und Elektroschrott ist dann alles was genau?
Im Endeffekt alles, was eine Batterie oder einen Stecker hat. Okay. Also nicht nur Handy, Toaster und Staubsauger, sondern zum Beispiel auch so Geburtstagskarten, die dann was dudeln, wenn du die aufmachst. Ne? Oder Festplatten, aber auch eben Kabel.
Ja, aber ich meine, jetzt ist ja schön, wenn es heißt so, ne, kannst du machen, aber funktioniert das auch? Also nehmen die Läden das wirklich zurück?
Also praktisch funktioniert das leider so semi-gut, muss ich sagen. Ich habe sie mich heute selber mal ausprobiert. Da bin ich heute Morgen mit alten, kaputten Kabeln in die Supermärkte in meiner Nachbarschaft spaziert. Und im ersten Supermarkt ging es auf jeden Fall nicht.
Entschuldigen Sie bitte, ich habe eine Frage. Kann man bei Ihnen Elektroschrott, also so Elektrokabel und sowas entsorgen, geht nicht, ne? Alles klar, danke Ihnen.
Nee. Hört man vielleicht noch, die lachen mich dann noch aus. Und im zweiten Supermarkt hatte ich schon keine großen Erwartungen mehr, weil das die gleiche Kette war. Aber ich wurde überrascht.
Kann man bei Ihnen Elektroschrott, also Kabel und sowas abgeben?
Ja, natürlich.
Das geht bei Ihnen?
Ja, ja, sicher. Mhm. Da haben wir ja extra Werbung draus.
Da wird ja wieder, wir verpacken das schön und dann wieder weggeschickt, dann wird es ja wieder benutzt. Da wird ja wieder recycelt.
Guck mal, das eine Mal, nee, und das andere Mal selbstverständlich.
Das wird ja wieder recycelt. Ne? Also bei meinem zweiten Selbstversuch hat es auf jeden Fall geklappt.
Ja, und es klang dann beim zweiten Versuch auch wirklich nett. Also wenn ich jetzt dran denke, wie viel kaputtes Elektrozeug ich alleine zu Hause habe, wie gut oder wie schlecht sind wir denn eigentlich in Deutschland, so Elektroschrott zu recyceln?
Nicht so gut. Also letztes Jahr wurde 44% der Elektroschrottmenge gesammelt und aufbereitet. Und dieses Jahr sind die Zahlen sogar noch schlechter geworden. Jetzt sind wir bei 39%. Und das ist halt nicht so toll, ne? In Elektroschrott sind oft giftige Stoffe drin. Deswegen ist es ja verboten, den einfach im Haushaltsmüll wegzuwerfen. Außerdem ist da auch echt teures Zeug drin, zum Beispiel Kupfer, Zinn oder seltene Erden. Und der Abbau, der ist schlecht für die Umwelt und vor allem für die Menschen in den Ländern, die da leben, wo das abgebaut wird, ist das schlecht, zum Beispiel in Niger oder im Kongo. Deswegen ist es umso wichtiger, dass wir das recyceln.
Du hast den Versuch ja schon gemacht in einem eher kleineren Rahmen. Gibt's das auch in größer?
Ja, die Deutsche Umwelthilfe, die hat das mal getestet bei über 30 verschiedenen Filialen der bekannten Supermarktketten. Aber die haben ungefähr die gleichen Erfahrungen gemacht wie ich, erzählt Viktor Miruchnach von der Deutschen Umwelthilfe.
Und unser Ergebnis ist katastrophal. Also in mehr als der Hälfte der Supermärkte konnte ich keine Elektrogeräte zurückgeben. Und was das zweite Problem ist, neben der Rücknahme, ist, dass die auch nicht darüber informieren oder nur sehr schlecht. Denn viele Verbraucher wissen gar nicht, dass man diese Möglichkeit nutzen kann, um umweltgerecht mit dem eigenen Elektroschrott umzugehen.
Also er sagt, erstens bieten das viele Märkte gar nicht an. Also vielleicht sind die MitarbeiterInnen in den Läden ähnlich ahnungslos wie die meisten BürgerInnen. Oder die Supermärkte nutzen das Unwissen der Verbraucher absichtlich aus und bieten das deswegen nicht an. Außerdem müssten die Händler eigentlich nicht nur irgendwo auf einem lieblosen A4-Blatt irgendwo in der Ecke Infos dazu haben, sondern die müssten das gut sichtbar am Eingang oder an der Kasse bewerben.
Ja, also ganz ehrlich, ich hatte es jetzt auch nicht mehr auf dem Schirm. Mhm. Ich habe jetzt gedacht, gut, muss er halt zum Wertstoffhof fahren. Ne? Ja. Also war mir jetzt auch nicht mehr so ganz präsent. Welche Vorschläge gibt es denn, da besser zu werden?
Da gibt es mehrere Forderungen. Die Deutsche Umwelthilfe zum Beispiel will, dass das im Handel besser kontrolliert wird von den Behörden. Die Strafen sind nämlich jetzt schon ziemlich hoch. Also wenn das ein Laden nicht zurücknimmt, den Elektroschrott, der das eigentlich sollte, dann kostet das bis zu 100.000 Euro Strafe. Also muss man einfach nur mal durchsetzen. Außerdem steht eine Nachschärfung dieses Elektrogesetzes an und da fordert die Umwelthilfe von der Bundesumweltministerin Lemke.
Weil momentan sagt das Gesetz, ich kann tendenziell einen Wasserkocher zurückgeben, kostenlos, ohne einen neuen zu kaufen, aber einen Toaster nicht, weil es diese 25 Zentimeter Grenze gibt. Und dann kann ich es auch nicht in jedem Laden machen, weil es diese Grenze mit der Verkaufsfläche gibt. Das bedeutet ganz konkret, dass diese Hürden abgebaut werden müssen. Das heißt, ich sollte umsonst Geräte bis 50 Zentimeter zurückgeben können und in allen Läden über 100 Quadratmeter Gesamtverkaufsfläche die Elektrogeräte verkaufen. Und dann wird da ein Schuh draus.
Also er sagt praktisch, es muss für die Menschen einfach noch einfacher gemacht werden, ihren Elektroschrott loszuwerden.
Der Kabelsalat in der Schublade, der altbekannte, der kaputte Wasserkocher, der seit Jahren im Keller steht, müsste eigentlich alles nicht sein. Theoretisch könnte man das eben zum Beispiel im Supermarkt abgeben. Dafür sind sie gesetzlich verpflichtet, praktisch funktioniert es aber eben oft noch nicht so gut. Infos von unserer Nova-Reporterin Mintu Tran.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Jeder zweite Deutsche stimmt muslimfeindlichen Aussagen zu. Das steht in einem Bericht zur Muslimfeindlichkeit in Deutschland, der heute präsentiert worden ist. Und geschrieben hat ihn eine Kommission von unabhängigen ExpertInnen, die noch der ehemalige Bundesminister Horst Seehofer eingesetzt hat. Elisabeth Walser arbeitet für Claim. Claim vernetzt und unterstützt Organisationen, die sich gegen Islam und Muslimfeindlichkeit und antimuslimischen Rassismus engagieren. Und mit ihr kann ich jetzt über diesen Bericht sprechen. Frau Walser, welche Muslime und Musliminnen sind denn besonders stark von Muslimfeindlichkeit betroffen?
Hallo, guten Tag. Ja, was wir sehen in den Zahlen, die uns erreichen, ist, dass gerade sichtbar muslimische Frauen sowohl im öffentlichen Raum, also wenn sie in Parks mit ihren Kindern unterwegs sind, Beleidigungen und Übergriffe erleben, aber auch bei der Wohnungssuche und bei der Jobsuche immer wieder Diskriminierungen erleben.
Mit sichtbar meinen Sie, dass das Muslimen sind, die Kopftuch tragen? Oder was meinen Sie
ganz
damit?
Genau, okay. Das meine ich. Mhm. Ja, genau. Also bei Bewerbungen ist es halt auch schon mit dem Namen. Aber vor allem, wenn dann die Frauen auch ein Kopftuch tragen, wird immer wieder das Ablegen des Kopftuches gefordert. Und das ist ein massiver Eingriff in ihre Grund- und Freiheitsrechte. Und wir haben ja ein Lagebild veröffentlicht Anfang der Woche. Und da haben wir auch mit dem Nationalen Diskriminierungs- und Rassismusmonitor zusammengearbeitet. Und die haben auch gezeigt, dass auch im Gesundheitsbereich muslimisch gelesene Frauen am häufigsten von Diskriminierungserfahrungen berichten.
Jetzt haben Sie gerade die Frauen erwähnt. Was ist denn mit den muslimischen Männern zum Beispiel?
Also in den Fällen, die uns erreicht haben, haben wir gesehen, dass gerade auch im Arbeitsbereich jeder dritte Mann Diskriminierung erfährt. Und uns auch da die Beratungsstellen erzählt haben, dass wenn sich Männer, die antimuslimische Diskriminierung erlebt haben, dagegen gewehrt haben, ihnen oft nicht geglaubt wurde und sogar die Schuld an der Situation gegeben haben. Also das kennen wir ja auch zum Beispiel im Bereich, wenn sich Frauen gegen Sexismus wehren, dass ihnen gesagt wird, so, jetzt hab dich mal nicht so oder du wolltest das doch auch. Und das genau diese Tendenz sehen wir dann auch, wenn sich muslimisch gelesene Männer gegen Diskriminierung am Arbeitsplatz gewehrt haben.
Haben Sie vielleicht noch so eine typische Situation für uns, die Sie uns schildern können, von denen Betroffene berichten? Also Wohnungssuche zum Beispiel, was den Nachnamen dann angeht, die hatten Sie gerade schon mal erwähnt, also dass es da einfach Schwierigkeiten gibt. Wo gibt es noch Probleme?
Also zum Beispiel, wenn wir jetzt den Gesundheitsbereich, weil das ja, also Arbeitsbereich kennt man ja schon viele Fälle, aber zum Beispiel, wenn ich zurückgehe auf den Gesundheitsbereich, da hat eben die Studie gezeigt, dass da 41,9, also fast 42% der Frauen gesagt haben, ja, ich gehe zu einer Arzt, einer Ärztin und fühle mich in meinen Beschwerden nicht ernst genommen. Und dass das auch dazu führt, dass sie dann den Arzt oder die Ärztin wechseln. Und solche Erfahrungen können halt schon gravierende Folgen haben. Also auch psychische, wenn man denkt, man geht mit etwas, man erhofft sich eine Heilung und ernst genommen zu werden. Und erlebt, dass einem dann nicht geholfen wird. Und das kann aber auch zu Versorgungsunterschieden führen. Also dass Personen dann nicht mehr einen Arzt oder eine Ärztin aufsuchen oder dann die Bereitschaft sinkt, eine ärztliche Empfehlung Folge zu leisten.
Lassen Sie uns nochmal auf den Bericht gucken, ganz generell. Welche Relevanz hat das, dass es diesen Bericht jetzt gibt?
Also ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass es diesen Bericht gibt, weil also dieser unabhängige Expertenkreis auch Studien durchgeführt hat, zu Vorkommen von antimuslimischem Rassismus im Bildungsbereich, aber auch in der Medienlandschaft und da gezeigt hat, dass überproportional negativ über Islam und Musliminnen berichtet wird, was ja dann auch sehr stark die Einstellungen und die Haltung von Menschen in Deutschland prägt, wie Sie eingangs erwähnt haben, ne? Jeder zweite Deutschland stimmt muslimfeindlichen Aussagen zu. Und was für uns jetzt aber sehr wichtig ist, ist, dass dieser Bericht als ein Start gesehen wird. Also dass jetzt der Bericht als ein Beginn für die Umsetzung von Maßnahmen, also dass die Forderungen, die darin formuliert werden, die Handlungsempfehlungen auch umgesetzt werden von der Politik und ernst genommen werden.
Diese Handlungsempfehlungen können wir vielleicht auch noch kurz drüber sprechen. Es geht dann unter anderem darum, dass ein Bundesbeauftragter für die Bekämpfung von Muslimfeindlichkeit ernannt wird. Das ist zum Beispiel ein Vorschlag, mehr Menschen aus muslimischen Familien in staatlichen Einrichtungen arbeiten. Lehrer, Erzieher oder Polizisten sollen Fortbildungen bekommen. Ist das der richtige Ansatz aus Ihrer Sicht?
Ja, das finden wir. Und was wir auch finden, was sehr, sehr wichtig ist, ist, dass es für die Zivilgesellschaft auch hier längfristige und gesicherte Finanzierung gibt. Denn es braucht auch unbedingt bessere Unterstützungsstrukturen für Betroffene. Wir sehen, dass es sehr oft in ländlichen Gebieten oder im Osten von Deutschland die Beratungsstrukturen nicht so gut ausgebaut sind und viele Personen gar nicht wissen, dass sie Rechte haben und dass was ihnen passiert eine Diskriminierung ist. Und dass sie sich dagegen wehren können. Das ist sehr wichtig und dass das halt auch dokumentiert wird, damit wir diese Tendenzen sehen. Und was wir auch denken, was halt sehr wichtig ist, ist halt, dass es auch ein gemeinsames Verständnis gibt auf der Verwaltungs- und Ebene der Behörde, damit wir wissen, also wir können nichts bekämpfen, wo wir nicht wissen, um was es sich handelt. Darum braucht es da ein gemeinsames Verständnis.
Wie muslimfeindlich sind Deutsche? Wie viel Muslimfeindlichkeit gibt es in Deutschland? Das hat ein Bericht untersucht und wir haben nochmal drüber gesprochen mit Elisabeth Walser von CLAIM, eine Allianz gegen Islam und Muslimfeindlichkeit.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Mehr als jede und jeder dritte Studierende ist Burnout gefährdet. Zu diesem Schluss kommt der neue Gesundheitsreport der Techniker Krankenkasse. Ja, wenn man sich das so anhört, ne? Jeder Dritte, jede Dritte, das sind schon krasse Werte. Und damit hat die psychische Belastung von Studierenden im Vergleich zu der Zeit vor der Pandemie auch nochmal deutlich zugenommen. Nova-Reporter Matthias von Lieben war heute an einer Uni unterwegs und hat nach den Gründen dafür gefragt.
Wie geht's euch? Das habe ich heute Studierende an der Uni Regensburg gefragt.
Ich denke, es geht mir gut. Ich mache seit fast einem halben Jahr Therapie. Ich bin der Meinung, dass ich relativ stabil bin. Natürlich, die Pandemie war eine sehr große Herausforderung.
Einfach psychisch, dass man einfach überfordert ist mit der ganzen Situation politisch. Alles ist gerade Krieg und so passiert.
Also ich finde, aktuell ist eigentlich eher wieder auf dem Aufschwung.
Durch Corona haben wir wahrscheinlich irgendwie verlernt, wie es ist, so an der Uni zu sein. Und ich glaube, dann ist man schneller überfordert, wenn man dann wieder Präsenz hat und vor allem, wenn man auch wieder irgendwie gezwungen ist, mit Leuten zu interagieren. Und ich glaube, dass es dann auch auf die Psyche schlägt, weil man es einfach nicht mehr gewohnt ist.
Wie geht's euch? Das war auch die zentrale Ausgangsfrage in dem Gesundheitsreport der Techniker Krankenkasse. Gestellt wurde sie deutschlandweit 1000 unterschiedlichsten Studierenden im Januar dieses Jahres. Ihre Antwort, prägnant zusammengefasst:
Wir haben mittlerweile die Situation, dass ein Großteil der Studenten sagt, er fühlt sich gestresst.
Das ist Jens Baas, der Vorstandsvorsitzende der TK und Auftraggeber der Studie.
Das waren vor der Pandemie noch nicht mal ganz die Hälfte. Und etwa ein Drittel der Studenten sagt sogar, dass sie sich stark emotional belastet fühlen.
Die genauen Zahlen. Im Januar oder zumindest einmal in den letzten 12 Monaten zuvor haben sich 68% der Befragten gestresst und davon erschöpft gefühlt. Und die Studierenden von heute sind deutlich häufiger gestresst als noch 2015 beim letzten Gesundheitsreport. Denn damals traf das nur auf knapp ein Fünftel zu, sagt Berthold Meyer, Arbeits- und Organisationspsychologe an der TU Chemnitz, der die Studie unter anderem durchgeführt hat.
Und wir haben jetzt bei den Studierenden 2023 44%, die sagen, sie sind häufig gestresst. Das ist fast eine Verdoppelung im Vergleich zu 2015. Und das ist ein Problem, denn aus Stress, der häufig auftritt, wird irgendwann Erkrankung. Psychisch, aber eben auch körperlich.
Chronischer Stress und emotionale Erschöpfung können häufig Ursachen für Burnout sein. Genauso aber wie körperliche Grenzerfahrungen. Mehr als die Hälfte der Studierenden hat im Report über Kopf- und Rückenschmerzen geklagt. Ein knappes Drittel schlägt sich mit Konzentrationsstörungen und Schlafproblemen rum. Der größte Stressfaktor sind ganz klar die Uni-Prüfungen. Das sagt mehr als die Hälfte. Danach kommen Mehrfachbelastungen durch Studium und Nebenjob, Angst vor schlechten Noten, zu schwieriger oder umfangreicher Lehrstoff, aber auch finanzielle Sorgen bei immerhin noch einem Viertel. Auf viele dieser Stressfaktoren wie Prüfungsangst oder Notendruck könnten Unis Einfluss nehmen, sagt Psychologe Meyer.
Und hier, denke ich, müssen wir uns auch schon als Lehrende, ich gehöre ja selber dazu, auch an die eigene Nase fassen und gucken, ob wir nicht vielleicht auch durch eine entsprechende Gestaltung der Bedingungen vor Ort mehr dazu beitragen können und vielleicht auch müssen, ja, dass die Fachkräfte von morgen nicht bereits mit einem angeschlagenen psychischen Gesundheitszustand in das Berufsleben starten.
Im Vergleich zu 2015 sind die verschiedenen Stressfaktoren allerdings nur leicht gestiegen. Die TK vermutet daher, mit Corona und den Veränderungen im Studienalltag ist eine neue Ursache hinzugekommen, die für den Anstieg des Stresses verantwortlich ist. Das Studium ist eben deutlich digitaler geworden. Homeoffice und Vorlesungen von zu Hause, ja, Standard. Und gleichzeitig gab es viel weniger soziale Kontakte noch als vorher.
Bei mir ist es eher so, dass man halt einfach keinen kennengelernt hat während Corona. Durch die ganzen Online-Seminare sind alle sofort rausgegangen aus Zoom. Und jetzt, wo es wieder präsent ist, ist es nicht anders. Weil ich kenne keinen. Ich bin im 8. Semester und kenne keinen. Das finde ich schon psychisch gestresster.
Also ich muss sagen, also während der Pandemie war es schon anstrengender, weil man einfach auch den Kontakt zu den Kommilitonen nicht hatte, das ja doch oft so ein Auffangnetz ist.
Ich erinnere mich, dass es während der Pandemie schon schwer gefallen, auch hierher zu ziehen, ohne jemanden zu kennen. Aber die Uni Regensburg hat es ganz gut gemacht. Da gab es relativ schnell wieder Präsenzlehre und spätestens seitdem geht es mir sozial damit auch deutlich besser und auch bin jetzt nicht Burnout gefährdet durch mein Studium oder sowas.
Was tun also, um weiterem Stress vorzubeugen? Beratungsangebote an den Unis ausbauen, sagt die TK. Zum Beispiel vermehrt psychologische Sprechstunden oder gezielte Sportkurse anzubieten. Die Studierenden haben laut Report großes Interesse daran. Ansonsten haben viele auch ihre eigenen Strategien entwickelt. Freunde oder Familientreffen, Spazierengehen oder Sport treiben zum Beispiel. Das Glas Wein oder Bier hingegen, das ist für immer weniger Studierende ein Weg, um so richtig runterzukommen. Generell muss man aber sagen, der Trend bei meiner Stichprobe heute an der Uni Regensburg mit wieder mehr Präsenzlehre, mehr sozialen Kontakten, Sommerfesten und WG-Partys sinkt das Stresslevel allmählich und steigt die generelle Zufriedenheit mit dem Studium wieder an.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Hummeln sind ganz süß, ne? Ja, ich glaube, Bienen, darauf können wir uns auch einigen. Die sind auch ganz niedlich. Bei Wespen, da wird es schon ein bisschen schwieriger, ne? Die finden wir ja meistens dann doch irgendwann sehr, sehr nervig. Und vor Hornissen haben, glaube ich, wirklich viele richtig Schiss. Das liegt bestimmt auch daran, weil die viel größer sind als die anderen. Gerade in diesem Sommer scheint es mehr Hornissen zu geben als sonst. Beim Insektensommer vom NABU, da kann jeder und jede mitmachen und Insekten zählen. Und in diesem Monat zeigt sich eben, hey, mehr Hornissen dabei als sonst. Es könnte also theoretisch sein, dass ihr in diesem Sommer auch einer begegnet. Und deswegen wollen wir euch gerne erklären, was ihr über diese Tiere wissen solltet. Sarah Brendel aus dem NOVA-Team hat die Infos für euch. Sarah, ich glaube, viele haben abgespeichert, Hornissen sind gefährlich. Stimmt das?
Nein, also heimische, europäische und asiatische Hornissen sind für uns Menschen nicht gefährlich. Ihre Stiche sind nicht giftiger als die von Honigbienen und aggressiver sind sie auch nicht, wenn man nicht in die Nähe ihres Nests kommt oder sie provoziert. Und das trifft auch auf die asiatischen Hornissen zu. Die sind sogar kleiner als europäische Hornissen, weil die europäische Hornisse wird so 3,5 cm groß.
Ja, ist aber auch schon ganz schön groß, ne, würde ich sagen, oder? Hast du so einen Kavumsmann da vor dir? Ich würde mich erstmal erschrecken, glaube ich, 3,5 cm.
Ja, ist auf jeden Fall schon ein ganz schöner Oschi. Ja. Aber die asiatische im Vergleich jetzt zum Beispiel, die ist einen ganzen Zentimeter kleiner. Aber die gibt es auch nicht so oft in Deutschland. Also die kommt bis jetzt nur in ein paar Bundesländern vor, gibt es auch erst seit 2014 hier. Und dementsprechend sieht man sie halt auch nicht so oft. Und obwohl die asiatische Hornisse kleiner ist als die europäische, sind ihre Nester und ihre Völker aber wesentlich größer. Und dadurch, dass sie gerne in Baumkronen 20 bis 30 Meter in der Höhe nisten, können sie maximal für Baumarbeiter gefährlich werden, wenn die da in den Baumkronen rumschneiden und denen zu nahe kommen.
Wie sind denn die Hornissen dann so generell drauf gegenüber anderen? Also können die zum Beispiel gefährlich werden dann für Bienen?
Ja, das schon. Also beide Hornissenarten jagen und fressen Bienen. Bis zu einer gewissen Menge an Bienen, die fressen, ist das auch ganz normal. Aber die asiatische Hornisse, die frisst halt viel mehr Bienen. Das hat mir die Melanie von Orloff erzählt. Sie ist NABU-Expertin für Hautflügler.
Bei der asiatischen Hornisse ist eben die Besonderheit, dass sie unter offensichtlich bestimmten Situationen bis zu 80% ihrer Ernährung aus Honigbienen bestreitet. Da die Nester natürlich weitaus größer sind bei der asiatischen Hornisse und auch wesentlich mehr Konsum natürlich da ist, ist das natürlich dann schon problematischer für den jeweils betroffenen Imker.
Genau, aber es gibt noch keine klar belegten Fälle von Bienenvölkern, die durch asiatische Hornissen ausgerottet wurden.
Okay, aber es klingt schon so, also fast wie ein Raubtier, die Hornisse. Ist das so?
Ja, schon auf jeden Fall. Also Hornissen lauern auch tatsächlich vor den Einfluglöchern der Bienenstöcke und die machen richtig Jagd auf aus- und einfliegende Bienen. Aber in den Bienenstock rein gehen sie eigentlich nicht. Also es ist, passiert eigentlich nie.
Diese asiatische Hornisse, hast du ja eben schon gesagt, na, seit 2014 ungefähr ist die in Deutschland. Wird eigentlich dann gegen die was unternommen, damit die sich eben nicht noch mehr ausbreitet?
Ja, denn die soll sich auch auf gar keinen Fall in Deutschland ausbreiten. Es gibt europaweit sogar eine Bekämpfungs- und Monitoringspflicht. Also wenn man solche Hornissen sieht, dann soll man die am besten auch melden. Aber die Nester der asiatischen Hornisse sind eben sehr schwer zu finden, weil sie so hoch in den Bäumen sind. Und deswegen ist die Bekämpfung auch sehr aufwendig, hat mir Melanie von Orloff erzählt.
Man gibt dem Tier hinten eine kleine Antenne auf den Rücken und kann damit Radiowellen genau verfolgen, wie das Tier in etwa fliegt. Es ist ausgesprochen mühsam. Sie müssen quasi das Tier immer wieder fangen, immer wieder freilassen, sich sozusagen stückweise über Radiotelemetrie dem nähern.
Ja, diese Methode ist so teuer und aufwendig, dass die so systematisch erst einmal angewendet wurde. Zu Beginn der Invasion dieser asiatischen Hornissen in Hamburg wurde das gemacht. Und so im Alltag in der Regel werden die Nester von Menschen gefunden, gemeldet und dann werden sie abgenommen, in eine Box gepackt und tiefgefroren.
Okay, die werden eingefroren, dann minus 17 oder weiß ich nicht, wie viel Grad. Aber nur, weil die für unsere heimischen Bienen gefährlich werden können, nicht für uns Menschen.
Genau, also wenn ihr jetzt mal im Sommer auf der Wiese seid und ihr seht da so ein großes Fliegeviech, mal gucken, ist das vielleicht eine asiatische Hornisse? Wenn irgendwie ein Nest in der Nähe ist, das dem NABU melden und man erkennt die asiatischen Hornissen eigentlich auch ganz gut daran, eben dadurch, dass sie etwas kleiner sind und sie haben weniger gelbe Streifen, sind etwas dunkler. Und sie haben gelbe Füße.
Also es gibt zwar in diesem Monat im Vergleich zu den vergangenen Monaten mehr Hornissen, das ist jetzt aber kein Grund zur Sorge. So lassen sich Hornissen gleich mit anderen Augen betrachten mit den Infos von dir, Sarah. Danke.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag.
auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.